Werbung.
Ihr sucht nach Weihnachtsgeschenken, dann kommt doch mit mir in den MBG Amber Room von 9 Mile. Als besonderes Geschenk kann ich euch das 9 Mile Wodka Kappermax Set empfehlen. Da sind 6 Kupferbecher drin, sieht super edel aus und perfekt, wenn man sich Cocktails wie Moskau Mule mal zu Hause mixen will. Für Longdrinks, wie zum Beispiel ein Wodka Tonic, gibt es das sogenannte 9 Mile Wodka Highball Glass Set. Da sind auch 6 Gläser drin, die sind dann so ein bisschen, ja, so etwas transparent. Und die kann man natürlich auch für alle möglichen anderen Cocktails verwenden. Und damit ihr direkt losmixen könnt, könnt ihr die Gläsersets auch als Bundle mit 9 Mile Wodka und Mischgetränken bestellen. Ja, also kann man sich ein bisschen Barfeeling nach Hause holen und vielleicht direkt an den Weihnachtsfeiertagen das Ganze mal ausprobieren. Den Link zum 9 Mile Online Shop, dem MBG Amber Room, findet ihr in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, diese Woche ist die Woche der Release-Verkündigungen irgendwie. Und zwar fangen wir mal mit PA Sports an. Der hat die 250 Bar Suicide rausgebracht mit Lions gegen Flair, Capital Bra, Mo Phoenix, Jesus und einem sehr, sehr langen, deepen Part gegen sich selbst. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, ob er nächstes Jahr auch seine Karriere beenden wird. Weiter machen wir mit Matteo von Kalscher Candela, der will jetzt nämlich als Politiker in den Bundestag bei der nächsten Bundestagswahl. Bei welcher Partei er beigetreten ist und welche Deutschrapper wir uns sonst so als Bundeskanzler vorstellen können, besprechen wir später. Und wenn wir da schon bei Politik und Parteien sind, Chiago von der Chiago-Partei geht nächstes Jahr auf jeden Fall international und hat eine kleine USA-Tour. In der zweiten Folge diese Woche machen wir dann weiter mit Kool Savas, denn endlich kommt das Boom Bap Album raus. Eine Doku und jetzt auch die erste Single sind schon draußen. Wir sprechen über den Song Trautes Heim und ob es Savas schafft, die 2000er zurückzubringen. Und ebenfalls Oldschool unterwegs sind natürlich OG Kimo und Funkvater Frank. Die haben jetzt zum Ende des Jahres nochmal was released und zwar unter einem neuen Namen, eine ganze EP. Und wie sie auf den Namen Daimajin kommen und wieso die neuen Songs auch Hate abbekommen, erfahrt ihr bei uns. Und zum Abschluss knüpft sich heute Sherwin Juju vor bei unserer Rapper-Dissen von A bis Z Challenge. Letzte Woche Ikimel, diese Woche ist Juju dran. Also ich bin schon sehr gespannt darauf. Wir hören uns gleich nach dem Intro.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn es ist die letzte reguläre Folge, bevor wir in die Deutschrap Plus Awards gehen. Ihr wisst ja, am Ende von jedem Jahr, und mittlerweile gibt es unseren Podcast schon einige Jahre, machen wir immer die Deutschrap Plus Awards. Da könnt ihr abstimmen in ganz verschiedenen coolen Kategorien und es ist auch immer so ein schöner Spiegel zu dem, was wir das ganze Jahr hier besprochen haben, weil wir sehen, wer ist der beste Rapper, die beste Rapperin, der beste Hit des Jahres, bester Rap-Song des Jahres und so weiter. Und ja, wenn ihr uns auf Insta folgt, dann werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, dass man da bereits fleißig abstimmen kann.
Yes, genau. Also gerade diese Woche ist jetzt sehr entscheidend. Das Ganze funktioniert ja auch immer in so zwei verschiedenen Schritten. Erstmal sammeln wir bei den 10 Kategorien eure ganzen Vorschläge, werten das dann aus und dann gibt's nochmal in der Instagram-Story eine Abstimmung für jede Kategorie. Sherwin hat gerade schon gesagt, ne, und es ist halt super spannend zu sehen hier, was sind die Newcomer des Jahres gewesen und ja, 4 Favoriten gibt's dann in jeder Kategorie. Ihr könnt dann ganz easy voten, deswegen diese Woche ganz, ganz wichtig bei Instagram Deutsche Plus vorbeischauen und danach kommen dann jetzt nämlich in den nächsten 2 Wochen, also über Weihnachten und dann, wenn Silvester ist, so, da kommen dann 2 Deutsche Plus-Folgen über die Deutsche Plus Awards, wo wir dann eben alle Ergebnisse auflösen und auch nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Also einfach eine spannende Sache nochmal zu sehen, was überhaupt 2024 so passiert ist und welche Songs überhaupt released wurden. Also checkt das ab und ich würde sagen, jetzt starten wir mal rein mit PA Sports. Der hat jetzt nämlich ein neues Album angekündigt und passend dazu hat er jetzt als erstes 250 Bars released. PA Sports hat da ja mit den Bars immer sowas am Laufen, also das ist schon mittlerweile so sein Ding. In den, ja, mittlerweile seit über 10 Jahren droppt er immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen oder in der Promophase zu einem Album eben, ja, schon einen etwas längeren Track mit, ja, dann meistens so 100 Bars oder mehr. Und er hat selber gesagt, dass es dann so nach 2016 so einen kleinen Break gab, sozusagen wie so eine Epoche, was so Bars angeht, die dann erstmal abgeschlossen war und sehr lange eben nichts mehr kam. Und dann 2020, also vor 4 Jahren, gab es 100 Bars Final Kill. Danach kamen noch die 150 Bars Infinity und jetzt 250 Bars Suicide, und er selbst sagt, das ist jetzt aber so ein Schlusspunkt für ihn auch. Also ein Schlusspunkt von dieser Bars-Trilogie, aber auch insgesamt ein Schlusspunkt, dass er überhaupt noch diese Sache macht. Also eigentlich ja irgendwo auch so ein Markenzeichen, woran sich auch die Fans gewöhnt haben. Er will jetzt erstmal so in den nächsten Jahren keine Bars mehr rausbringen. Und ich hatte bei PA Sports auch schon in der Vergangenheit immer wieder das Gefühl, dass er so, ja, sich auch irgendwie mehr im Hintergrund lieber mit der Musik beschäftigen will. Also was er ja eh schon macht durch sein eigenes Label. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch, ja, in die Richtung geht, dass das jetzt vielleicht das kommende Album auch sein letztes wird. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Sein Track behandelt diesmal tatsächlich auch viele Rapper, die namentlich genannt werden. Und hat dann am Ende auch noch ein Part, wo er gegen sich selbst rappt, gegen sein altes Ich. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, hören wir mal rein in 250 Bars Suicide. Und wir hören direkt mal rein in die Stellen, die auch am Anfang kommen, wo nämlich Name-Dropping betrieben wird.
Wo ist Fenster? Nein, ich hab kein Beef mit Flair mehr. Wird vielleicht anders sehen, wenn der Pisser irgendwer wär. Wenn er nicht das Gegenteil von einem Millionär wär. Bringt mir absolut kein Mehrwert, hat einfach kein Flair. Schreibe diese Rhymes hier in der Dunkelheit. Doch wenn ihr Spinner hatet, könnt ich heute dafür sorgen, dass ihr morgen meine Hunde seid. Runde 1, deine Lunge pfeift, das ist unerreicht. Universal kann bezeugen, dass ich auf jede Summe scheiß. Musste ihnen das Herz brechen, weil sie mich nicht wertschätzen. In der Prio lieber aufs werbefreundliche Pferd setzen. 10 Millionen abgelehnt. Du denkst, dass das Cap ist, doch ich hab in meinen Texten immer nur die straighten Fakten stehen. Bin hart umstritten, doch Bars erficken, wenn Palms drittet. Kapi wird heute wissen, wie es sich anfühlt, wenn Karma hittet. Hatte nichts zu tun mit den Yakari-Disses. Doch es war dir zu lieber, als man meine Baby-Mama disste. Kein böses Blut, inshallah, holt dich die Vernunft ein. Ich wünsche dir vom Herzen nur Gesundheit. Dieses
Yes, PA Sports mit seinen 250 Bars Suicide. Also ein ziemlich heftiger Titel, muss man sagen. Und ja, Suicide, wie du schon im Intro gesagt hast, weil er sich selber killt im zweiten Part. Also da gibt's dann auch im Video so eine Stelle, wo er quasi in den Kopf geschossen wird und dann umfällt, und dann sieht man quasi, dass er selber das war. Und dieser ganze Plot findet dann am Ende ein Ende, und zwar als er rappt: Frag mich seit Jahren, wie man sowas kann. Ab heute geht Parham auf die Straße, denn dieser PA ist ein toter Mann. Ab heute geht Parham auf die Straße, denn dieser PA ist ein toter Mann. Muss man gleich nochmal vorlesen, weil Parham ist ja sein bürgerlicher Name und PA, also PA Sports, ist ja sein alter Ego. Und nachdem dieser Part rum ist, ist auch der Song rum und das Video rum sozusagen. Und ihr kennt das ja, wenn dann am Ende von einem Video so das neue Album eingeblendet wird. Und so auch hier wurde quasi dann durch diesen Song und durch diesen Part sein neues und mittlerweile 12. Soloalbum angekündigt. Parham, also sein bürgerlicher Name. Und deswegen, ja, legitime Frage, wird PA Sports aufhören? Wird er aufhören mit Mucke machen? Wird er, oder also nach diesem Album, oder wird er quasi jetzt nur sich Parham nennen? Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich muss sagen, ich kann es mir aus dem Grund nicht vorstellen, weil für mich der ganze Song so ein bisschen ein Flop war. Aber nur, also ich sag mal warum, er wurde halt so krass gepusht. Ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt mit seinen Ansagen und sowas. Irgendwas hat er erzählt, dass anscheinend Leute, die auf dem Song gedisst werden sollten, mit Anwälten dagegen vorgegangen seien. Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt kommt irgendwie so der schlimmste Diss-Track und er packt irgendwelche Fakten aus, weshalb man dagegen vorgehen muss. Und letztendlich, also man hat's ja gerade gehört, es ist schon entspannt. Also es wird halt irgendwie Mo Phoenix gedisst, okay. Dann irgendwie mit manchen Leuten sich auch versöhnt. Mit Kapi wird was klargestellt und so. Und das war dann so ein bisschen so, auf mich wirkt das halt so sehr krass nach Promo. Und deswegen glaube ich halt auch, dass dieses Gesamtding mit so PA hört auf, Paar macht weiter oder hört komplett auf, ebenfalls Promo ist.
Ja, ich frag mich auch, so ein PA Sports, der mag ja auf jeden Fall auch die Musik und der mag auch Deutschrap, ob der das wirklich lassen könnte, weil man hat ja auch schon so Beispiele gesehen von Leuten, die auch so gesagt haben, sie haben keine Lust mehr auf die Musik und haben da einfach keinen Bock drauf und dann letztendlich nicht die Finger davon lassen konnten sozusagen. Und irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass so ein PA Sports da auch weiterhin Bock drauf hat. ich glaube, er meint es für den Moment auch ernst, dass keine Bars mehr kommen werden, aber vielleicht packt es ihn auch irgendwann wieder und es gibt wieder einen Grund und er macht das. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der erstmal eine lange musikalische Pause danach einlegt, sagen wir mal so. So, ich denke, da kommt jetzt ein sehr persönliches Album, da er, ne, er hat jetzt auch erst schon ein bisschen länger her, aber ist zum zweiten Mal Vater geworden und so. Und er behandelt ja jetzt auch hier in diesem Part gegen sich selbst sehr viel persönliche Themen einfach. Also ich schon spannend, finde ich, zuzuhören, weil da, ja, er ja darüber rappt, wie schwer das manchmal ist oder wie unzufrieden er auch mit sich ist, weil er auch nicht ganz genau weiß, warum macht er denn die Dinge? Macht er es manchmal nur, um anderen zu gefallen? Weil er hat ja eigentlich schon alles und dieses Ganze so weiterstreben, trotzdem immer noch erfolgreicher werden, das ist ja so, das ist ja einfach nicht so leicht oder nicht immer alles so klar und eindeutig. Da gibt's ja nicht immer nur so ein Schwarz und Weiß. Deswegen finde ich sehr interessant, dass er uns so an seinen Gedanken so teilhaben lässt bei diesem Lied und könnte mir vorstellen, dass danach, nach dem Album auf jeden Fall erstmal eine längere musikalische Pause einlegt. Und weil du jetzt gesagt hast, ne, die Disses oder dieses ganze Ankündigen, da hatte ich auch sehr viele Memes davor auf Twitter gesehen, wo so Leute halt so gesagt haben, so ey, da soll jetzt einfach diese Bars raushauen, kein juckt das, weil das schon so ein bisschen so dieses Anteasern war mit Anwalt drohen und irgendwie hat man aber auch so gefragt, so, ja, so, keine Ahnung, hau halt raus, so, brauchst nicht so lange Promo dafür machen. Und dieses, er hat aber jetzt auch nochmal ein Statement dazu gemacht, weil er in der Vergangenheit, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, irgendwie, ich glaube, so mittlerweile 10 Jahre her oder so, wurde ihm mal vorgeworfen, dass er sich an anderen Rappern hochziehen will, dass die er namentlich gedisst hat. Und dann hat er aus diesem Grund, hat er dann halt jahrelang in seinen Bars niemanden mehr namentlich erwähnt und halt nur noch so, ne, Dissen ohne Namen gemacht und hat das jetzt aber eben wieder geändert, weil er sozusagen gemerkt hat, ey, eigentlich ist das jetzt auch wieder eine Herausforderung, quasi die Leute auch beim Namen zu nennen, aber es sind jetzt auf jeden Fall keine heftigen Disses insgesamt. Ja. Also am meisten hat er wahrscheinlich noch mit Mo Phoenix abgerechnet, weil die halt auch wirklich, der war ja früher bei ihm gesigned und mit ihm hat er wahrscheinlich am meisten die größte Rechnung offen und vielleicht war das auch die Person, die probiert hat, im Hintergrund mit Anwälten dagegen vorzugehen.
Ja, kein Plan. Ich finde aber dafür, dass er dann wieder sowas aufmacht, auch teilweise ein bisschen so random Disses, wie zum Beispiel gegen UFO, wo ich mir denke so, ey, was hast du denn mit UFO am Hut? Also so.
Was war gegen UFO?
Motherfucker, deutscher Rap ist tot, deutsche Rapper sitzen jetzt mit Stöckelschuhen beim Fashion-Shows, doch reden hart am Telefon. Also mit Stöckelschuhen bei Fashion-Shows ist 100% UFO halt gemeint und so. Und das ist halt dann so ein bisschen
und
so.
Hart am Telefon war ja das mit die Geschichte mit Fahrt, so wo die telefoniert
haben. Ja, genau. Und das ist halt einfach, weißt du, so Name-Dropping dann wiederum, ja. Und wenn er sagt, er bringt es wieder zurück. Und ich finde, davon ist der Song ein bisschen durchzogen, vor allem die erste Hälfte. Er spricht ja dann auch noch zum Beispiel über den Nahostkonflikt, also bringt auch noch so politische Themen mit rein, was ich an sich sehr gut finde, dass man sich dazu äußert. Aber finde, in diesem Song hat das einfach nichts zu tun, sondern es ist da nichts zu suchen. Das ist halt so ein bisschen wie so, ey, das Thema schneide ich jetzt mal nochmal an, weil da kann ja kaum jemand jetzt irgendwie was dagegen haben und so. Und damit rettet man dann vielleicht noch so ein bisschen den Song. Also overall fand ich diesen Teil nicht so gut und ich fand den besten Teil und die besten Disses eigentlich die er gegen sich selber gebracht hat. Weil da ist er wirklich darauf eingegangen, dass er irgendwie so ein bisschen stuck in the middle ist. Ist er jetzt irgendwie dieser harte Gangster-Kenneck oder ist er so der politisch korrekte Parham so? Ist er dies oder das irgendwie? Ist er auf seine Körpergröße eingegangen, was ja voll oft so ein Meme auf Twitter ist oder Meme, was heißt Meme? Dass Leute halt darauf draufgehen sozusagen, wenn sie PA dissen und sowas. Und das fand ich eigentlich nice, deswegen so, ey, mach doch lieber so einen dedizierten Song für diese ganze Nahost-Thematik, mach doch einen dedizierten Song, wo du zum Beispiel Leute disst und mach gerne auch so einen reflektierten Song, der dann in diesem Suicide-mäßigen Ding, dass er sich selber disst macht, aber alles drei in eins packen und das dann so promoten mit Leute, haben Anwälte geschickt, finde ich dann, ist so, das ist dann wie das Stuck in the Middle sozusagen. Es ist nicht so eine Sache straight durchgezogen, sondern so alles. Und dann ist es halt kein besonders guter Diss, kein besonders guter politischer Song, kein besonders guter reflektierter Song, sondern too much auf einmal, weißt du? Also, ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil an sich, man muss sich das mal reinziehen. Also 1,2 Millionen monatliche Hörer, Das ist echt krass. Ich hätte das nicht gedacht bei PA irgendwie. Klar ist der schon lange dabei, aber zum Beispiel so ein Kollege hat irgendwie 1 Million. Also so glatt, ja. Und ich kenne so übertrieben viele Menschen, die halt so Kollege-Hardcore-Fans sind, den beim Pumpen hören, was weiß ich. Aber sehr, sehr wenige, die so PA krass hören oder so aktiv so einen Song ansteuern. Und das ist schon heftig irgendwie. Also deswegen so glaube ich nicht, dass er damit jetzt aufhört. Das ist schon stark, was er da noch hat.
Ich glaube, er hat jetzt aber auch Features halt mit Yakari und so in letzter Zeit nochmal gehabt. Ich bin gespannt, ob auf jeden Fall so sein ganzes Camp jetzt auch auf dem neuen Album drauf sein wird. In der Box gibt's auf jeden Fall diesen Song. Der ist nicht so offiziell auf dem Album drauf, sondern den gibt's dann in der Box auch als Vinyl. Also nur diese 250 Bar Suicide. Vielleicht muss er sie deswegen so ein bisschen hochstrecken, weil es dann zu wenig gewesen wäre, wenn es jetzt einfach nur so eine 5-Minuten-Vinyl gewesen wäre. Ja, ich finde es halt krass, also weil währenddessen auch gedacht habe, okay, irgendwie fehlen mir auch so krasse Vergleiche im Song. Aber irgendwo finde ich es dann auch beeindruckend, dass man trotzdem halt so eine Geschichte über so einen langen Zeitraum erzählen kann. So, also über so diese 10 Minuten und immer wieder. Und das ist wirklich so eine Geschichte, wo man dann mitverfolgt. Wie gesagt, so der letzte Part hat mir da auch am besten gefallen insgesamt. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einer News, die sehr, sehr überraschend für mich kam und auch natürlich jetzt nicht full Deutschrap ist, aber die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich noch Kalscha Candela, besonders in den ja Ende der 2000er Jahre ziemlich krass gewesen mit ihren Singles, wie zum Beispiel Hammer. Und mittlerweile in den letzten Jahren hat man nicht mehr ganz so viel von ihnen gehört. Manchmal hatten die irgendwie noch so ein paar Streitereien mit irgendwelchen Twitter-Trolls, so das habe ich noch manchmal mitbekommen. Und am aktivsten ist eigentlich immer noch Matteo gewesen, hatte ich das Gefühl. Also der ist auch irgendwie so der präsenteste, wenn ich an diese Band denke, denke ich irgendwie, ja, so habe ich so sein Gesicht immer so ein bisschen vor mir. Da sind ja aber insgesamt richtig, richtig viele Artists mit dabei. Und Matteo will jetzt in den Bundestag. Also Matteo ist jetzt in der Politik und ist der Kleinpartei namens Partei des Fortschritts, PDF, beigetreten. Und das ist jetzt erstmal so die Schlagzeile, die auch bei Spiegel und bei Tagesschau gepostet wurden. Aber ob diese Partei jetzt überhaupt Ende Februar, 25. Februar sind ja jetzt die Bundestagswahlen vorgezogen und ob diese Partei es überhaupt schafft, bis dahin noch zur Bundestagswahl zugelassen zu werden, das steht noch gar nicht fest. Denn es gibt gerade, ich glaube insgesamt 8 Kleinparteien, die gerade im Moment probieren, noch da zugelassen zu werden und sich jetzt auch ja an die Bundesregierung gewandt haben und gesagt haben, weil die Wahl vorgezogen wurde, ich glaube sogar 23. Februar, nicht 25. Februar, die gesagt haben, ey, diese Zulassungshürden sollen ein bisschen herabgestuft werden, weil das sonst viele Parteien gar nicht schaffen können bis dahin, weil es gibt dann nämlich sowas, dass eben Unterschriften gesammelt werden und das sind jetzt nicht so ein paar wenige Unterschriften, sondern insgesamt anscheinend 27.000 Unterstützungsunterschriften, die man braucht, um dann überhaupt bei so einer bundesweiten Wahl zugelassen zu werden.
Ja genau, das hatte ich auch gesehen, weil dann hat die Partei des Fortschritts, hat dann so ein Video gepostet, wo ich glaube, deren Vorsitzender, was weiß ich, was irgendwie eine Parteichef irgendwie zusammen mit Matteo so ein Video gemacht hat, den vorgestellt hat. Matteo hat so ein bisschen gesagt, was so seine Kernthemen sind, Familienpolitik, Gleichberechtigung und Steuerreform und dann eben gesagt hat so, jo, wir brauchen eure Unterschriften, also wir brauchen viele, viele Unterschriften. Und ich frage mich, ob die das hinbekommen, weil ich meine, Kalscha Candela oder Matteo hat jetzt auch nicht mehr so den Ultra-Hype und 27.000 Unterschriften ist was anderes wie 27.000 Likes auf einen Beitrag zu bekommen. Und deswegen mal schauen, ob das den gewünschten Effekt haben wird. Ich finde aber allgemein diesen Move sehr, sehr stark. Also Matteo selber hat gesagt, dass er eben diesen Aufschwung von populistischen und extremistischen Parteien als Grund genommen hat, sich dieser Partei anzuschließen, politisch aktiv zu werden und dass er auch andere Leute aus Kunst und Kultur eben dazu bringen will, mehr in diese Verantwortung zu gehen. Und das finde ich an sich eine super Sache, wenn man mal zum Beispiel in Amerika guckt, da ist es ja so voll groß, dass so Musiker auch so aus dem Rap-Bereich voll krass mit der Politik irgendwie connected sind. Also Nicki Jam war da ja bei Trump auf der Bühne oder auch Lil Pump, Lil Wayne, Sexy Red und. Ich habe irgendwas gesehen, dass Donald Trump in der Bronx war und da so eine Speech gehalten hat irgendwie. Und dann hat er da auch so unbekanntere Drill-Rapper mit auf die Bühne geholt. Also so voll der random Move, so keine Ahnung, wie wenn jetzt so Scholz so Hood Black oder sowas ranholt, wenn er so in Mannheim so Rede hält oder sowas. Also so voll der wilde Move. Aber ich meine, also das will ich jetzt in keiner Weise auch gutheißen oder mich da irgendwo positionieren, aber an sich dass Musiker da so ein bisschen stärker reingehen, einfach so als Gegenkraft auch gegen diese populistische oder extremistische Bewegung, die gerade aufkommt. Das finde ich einfach eine coole Sache. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass auch größere Musiker oder Artists, die heute noch so eine Relevanz haben, sich auch mehr dafür stark machen.
Ja, vor allem, weil man ja das Gefühl hat, dass da sehr viele ein Geheimnis draus machen oder gar nicht erst wählen gehen auch. Und letztendlich ist es ja trotzdem so, dass viele auch am Meckern sind, was halt die Politik alles falsch macht. Und deswegen ist das, finde ich, eigentlich auch ein richtiger Ansatz zu sagen, so okay, dann will ich mich aktiv engagieren, was besser zu machen. Ein prominentes Beispiel, was es vielleicht irgendwann hätte auch mal in die Politik schaffen können, war ja auch mal ein Bushido, das wissen vielleicht viele gar nicht mehr, aber es gibt tatsächlich, gab es so 2010, 2011 rum, glaube ich, oder 12 vielleicht, war Bushido für ein Praktikum im Bundestag und zwar bei der CDU damals. Und ein, zwei Jahre später war dann auf jeden Fall das auch gar nicht mehr denkbar, dass Bushido vielleicht wirklich in die Politik gehen könnte, nachdem dann irgendwie Stress ohne Grund rauskam und Claudia Roth durchlöchert wie ein Golfplatz wurde. Dann war das natürlich gar nicht mehr denkbar, dass ein Bushido da überhaupt wieder einen Fuß in die Politik kriegen könnte. Aber das war damals schon so eine Sache, dieses Praktikum im Bundestag bei der CDU. Und es gibt bestimmt auch viele kleinere Rapper, von denen ich glaube, die werden sich safe politisch engagieren, weil da ja auch viele irgendwie ne Texte in die Richtung haben. Aber es wäre eigentlich schön, wenn das nochmal ja krasser wird. Muss natürlich auch nicht jeder machen, nicht jeder auf Krampf, aber ich freue mich trotzdem immer wieder, wenn auch Rapper dann den Aufruf machen bei der Bundestagswahl. Geht doch mal wählen, das ist wichtig. Bei Chelo und Abdi zum Beispiel habe ich das so im Kopf, dass die immer bei sowas am Start sind und da auch nochmal einen Aufruf machen.
Ja, sowas müsste ja eigentlich als erstes kommen, bevor Rapper dann wirklich in die Politik gehen. Also zum Beispiel, es gab doch auch diesen Fall, dass so Kanye West in Amerika so 2020 irgendwie Präsidentschaftskandidat werden wollte, sich wählen lassen wollte. Und ich glaube, irgendwie hat er das auch so teilweise geschafft. Also ich habe mal geguckt und der hat irgendwie so 70.000 Votes, was ungefähr 0,04% der Stimmen war. Also nichts, ja, also nicht so 1% sozusagen. Und deswegen glaube ich, sowas ist halt einfach ein bisschen übertrieben. War ja auch, ich weiß nicht, da hat niemand dran geglaubt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er, also es wäre einfach cool, wenn Rapper, die so eine gewisse Signalkraft haben, sich da ein bisschen mehr stark machen würden. Was würdest du denn sagen, wer ist denn aus deiner Sicht so ein Deutschrap-Bundeskanzlerkandidat?
Ja, ich wollte halt gerade sagen, dass Bundeskanzler halt auch krass hochgegriffen ist, ne? Also vielleicht funktioniert es halt besser in der Lokalpolitik einfach, weil ich immer so auch daran denken muss, dass Haftbefehl als Bürgermeister gefordert wird, so. Also sowas kann ich mir schon eher vorstellen, weil oft haben ja Rapper auch diesen lokalen Bezug und das wäre ja so eine Ebene, wo man vielleicht mal anfangen könnte und wo es dann irgendwann nochmal weitergeht. Ja, so Haftbefehl, Chelo und Abdi, die wäre doch schon witzig, wenn die irgendwie auf lokaler Ebene was reißen würden. Ansonsten ist ja auch immer ein viel geforderter Mann Kollege, der ist ja jetzt auch quasi frei dafür verfügbar, nachdem er seine Rap-Karriere an den Nagel gehangen hat. Und einen Chiago könnte ich mir in der Zukunft irgendwann tatsächlich auch auf einer politischen Ebene eigentlich vorstellen. Stimmt. Vielleicht, wenn er dann die Skibrille abgenommen hat. Aber an sich sind die Voraussetzungen ja schon mal ganz gut, wenn der Opa den Wahl-O-Mat erfunden hat. Und ich habe das Gefühl, er ist schon jemand, der sich halt einfach ja auch ne, politisch positioniert insgesamt. Jetzt gerade kann ich es mir noch gar nicht vorstellen, einfach auch noch so zu jung und einfach auch zu erfolgreich mit der Musik sozusagen, glaube ich gerade, dass es einfach gar nicht reinpassen würde zwischen den ganzen Shows, die er spielt. Aber an sich könnte ich mir den, glaube ich, irgendwann ganz gut vorstellen.
Stimmt.
Und du?
Ich hab so ein bisschen im Vorfeld überlegt, ich dachte mir jetzt so Rapper, die so eine große Signalkraft haben, wobei ich mir zum Beispiel so jemanden wie Apache oder so zum Beispiel Luciano jetzt nur als Beispiel rausgepickt, so gar nicht vorstellen kann, obwohl die ja groß sind und eine Reichweite haben. Aber so jemand wie zum Beispiel ein Sido, Materia, Rin oder so, irgendwie stimmt da so der Vibe oder das politische Interesse oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Aber Chiago ist eigentlich ein guter Punkt, ist angekommen, die Message, und zwar gute Überleitung auch zu unserem nächsten Thema. Denn sprechen wir mal über Deutschrapper, die international gehen. Und wir haben uns ja schon oft gefragt hier im Podcast, wer so der internationalste Deutschrapper ist. Und man hört ja oder man liest voll oft in so Kommentaren irgendwie von wegen so, der wird auch in Frankreich gehört, der wird auch da gehört oder so. Keine Ahnung, kann mir die Chartplatzierung schon oder kann mir irgendwie die Streams schon erklären, weil der ja auch in irgendwelches Land einsetzen, big ist und sowas, ja. Und oft haben wir immer gesagt, ey, an sich so der, der am krassesten international ist, ist ja Luciano. Der hat internationale Features, BIH, Central C und, hat auch teilweise internationale Auftritte. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber zu dieser ganzen Bamba-Zeit war der mal in London und auch einmal in Paris und ich weiß nicht wo, aber so Clubshow-mäßig trotzdem war das damals für uns noch sowas wie so, Digga, Deutschrapper tritt in London auf, Deutschrapper tritt in Paris auf und sowas. Mhm. Und jetzt gibt's es ja eigentlich immer häufiger. Also zum Beispiel Mero macht eine Europa-Tour, Masimoto macht jetzt auch irgendwie so paar Länder noch dazu oder du warst ja letztens selber bei Jizzes in Warschau. Also ein bisschen schwappt das Ganze schon raus, aber wie in den meisten Businesses ist auch im Rap die USA der größte Markt und deshalb habe ich mich gefragt, ob es Deutschrapper gibt, die schon mal in Amerika, also die schon mal in den USA Auftritte hatten. Und ich habe gesucht und gesucht und habe dann nichts gefunden irgendwie so, also einfach mal so gegoogelt, irgendwie so Deutschrapper, USA, whatever und so. Dann habe ich ChatGPT gefragt und habe gesagt, ey, so, kennst du Deutschrapper, die schon mal in den USA Konzerte gespielt haben? Und die Antwort war dann irgendwie, Crow, der hätte anscheinend schon mal auf einem Festival was performt, dann Kollega und Farid Bang, Doppelpunkt, sie hatten kleinere Auftritte in den USA, oft organisiert durch lokale deutsche Communities und dann als drittes Flair und Bushido und ich dann so, weißt du, dann habe ich so ChatGPT so neue Frage, ich meine so, welche Quellen hast du zu den drei? Und dann so, nach sorgfältiger Recherche konnte ich keine verlässlichen Quellen finden. So, ja, okay, so, dann stellen wir das mal dahin.
Komplett fantasiert, ja.
Wirklich, also manchmal ChatGPT echt anders wild, was der so raushaut. Aber dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und ich bin tatsächlich auf ein Konzert gestoßen, was stattgefunden hat. Und das möchte ich mal mit dir ganz kurz als Quiz spielen. Und zwar, was glaubst du, wer von denen, es sind immer doppel, also immer zwei zusammen sozusagen, wer von denen schon mal ein Konzert in den USA hat und zwar in New York? War es Dardan und Hava? War es Sammy Deluxe und Megalo? Oder war es Prinz P und Casper?
Krass, okay, boah. Wo in den USA?
New York.
Ich find's richtig schwer. Also ich habe so bei allen, die ich gehört habe, habe ich so immer gedacht, so, nee, safe ist es das nicht. Ich warte mal noch die anderen Optionen ab, sozusagen. Ich glaube, ich würde auf Sammy Deluxe und Megalo gehen.
Es ist falsch. Es sind tatsächlich Dardan und Hava. Ich bin auch so auf mein Leben nicht klargekommen. Balkan Boat Party hieß das Ganze und war am 29. Mai, ich glaube 2020 oder sowas. Und ja, 100 Euro hat das gekostet, damit auf das Boot zu gehen von 11 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Und da haben dann eben Dardan und Hava performt. Also ich habe dazu so Flyer gefunden und alles Mögliche und auch so Ankündigungen. Ich habe noch ein bisschen gesucht und nicht so richtig Aufnahmen davon gefunden, aber es war zumindest viele Ankündigungen und diese Flyer und alles Mögliche. Also gehen wir davon aus, dass das Ganze stattgefunden hat. Aber warum habe ich jetzt diese unfassbar lange Intro gemacht mit Luciano, mit Dardan, Hava und so weiter? Weil jetzt Shiagu eine komplette USA-Tour beziehungsweise Showreihe mit 4 Stops angekündigt hat. Er ist zweimal in New York, einmal in Chicago und einmal in Los Angeles. Und das eben nicht als Teil von, keine Ahnung, der Balkan Night oder sowas, ne, sondern wirklich Shiagu, sein Konzert. Man kauft Tickets für Shiagu in New York beispielsweise. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Es sind eher so kleinere Venues, jetzt nicht klein oder auch in keiner Weise abwertend gemeint, sondern einfach so kleine Club-Auftritte eher. Sieht aber trotzdem sehr, sehr nice aus. Auch so geil irgendwie so, Eintritt kostet $20. Also so voll wild, das irgendwie zu sehen. Und ich habe gesehen, sogar in Chicago, da könnte man dann sogar mit ihm für 50 Euro mehr noch ein Meet and Greet sich kaufen.
Krass. Ich find's richtig heftig. Der hatte das schon mehrmals so in seiner Instagram-Broadcast-Channel so geschrieben. Und ich dachte aber, das wäre die ganze Zeit auf so einer Joke-Basis so und dass das nicht wirklich ernst wäre, dass jetzt Shiagu in den USA eine Tour spielt, wo er dann auch noch zweimal die gleiche Location in New York spielt und der irgendwie warum hat Thiago eine Fanbase in den USA? Mhm. Bei Meru hattest du ja vorhin gesagt, der spielt ja schon internationale Touren und der hatte auch in einem Interview mal erzählt, dass auch anscheinend es bald sein könnte, dass er in den USA auftritt und da schon Überlegungen sind, tatsächlich auch New York. Aber bei einem Meru, er sagt ja auch selber, ne, das liegt schon daran, dass er halt eine sehr große türkische Community auch hat, ne, weil er ja auch Songs auf Türkisch hat und die eben dann auch in anderen Städten in Europa oder in den USA sind, wodurch er da eben auch Gigs spielen kann. Aber einen Thiago, die Texte funktionieren ja auch dadurch, dass er eben Vergleiche drin hat, die auf Deutsch sind und so. Und da frage ich mich, hat er da eine, also feiern den Leute, die ihn nicht verstehen? Und wie sind die auf den aufmerksam geworden? Warum ist das in den USA so ein großes Ding? Oder sind da so viele Deutsche, die halt diese Nachfrage haben, die halt dort wohnen und deswegen auf Thiago-Konzerte in den USA gehen wollen?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich meine, ich find's auch irgendwie wild, wenn man sich so vorstellt, das ist einfach so ein kleiner Club, da sind irgendwie so New Yorker Locals, das ist auch so, ich habe geguckt, das ist so ein Club, der so gefühlt jeden Tag irgend so ein cooles Event hat und dann gehst du so hin, 20 Euro, guckst dir das mal an in so einem kleiner Venue und es ist einfach so einer der größten Artists Deutschland, der so Sommer-Outdoor-Open-Air-Show hat und sowas, also irgendwie ganz wild. Aber zu deiner Frage zurück, warum, also hat er da eine Fanbase? Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach an sich funktionieren könnte, weil da halt schon auch viele Deutsche sind irgendwie, die sich sowas wahrscheinlich mal geben würden oder halt genügend, um so einen Club voll zu bekommen und dann halt auch ein paar Amis, die sich einfach mal anschauen wollen. Aber ich habe auch gesehen, dass dieses ganze Bamboo Camp, also ne, 1999, Zartmann, Agu, was weiß ich, die sind ja alle so ein Management, dass die in letzter Zeit häufig in den USA waren. Einerseits um so Camps zu machen, zu texten, Songs aufzunehmen und so weiter. Aber dass auch der hier Chef davon, Leander Kirschner, dass der häufig mal auch so Meetings hatte, der zeigt halt sein ganzes Leben auf Instagram, man kann das ganz gut mitverfolgen mit irgendwelchen Managements und sowas, ja. Und es kann ja sein, ich meine, Thiago, klar, das Geile daran ist ja diese Doppeldeutigkeit in den Texten und so, aber man kann ja schon Thiago-Songs mehr feiern, wenn es jetzt nur um den Sound geht, als vielleicht, keine Ahnung, bleiben wir jetzt mal bei, was wir eben gehört haben, PA Sports oder so, der halt so durchrappt, ja. Also Thiago mit so Friesenjung oder Balla Balla oder so, das kann man sich ja auch gönnen, wenn man vielleicht kein Deutsch versteht. Und zudem hat er noch so einen sehr wilden Style mit dieser Brille, das ist übel iconic. Keine Ahnung, er steht ein für coole Werte, die man auch in New York und anderswo teilt und sowas. Und es kann ja sein, weiß ich nicht, dass die jetzt mal probieren, Thiago international groß zu machen. Also, wer weiß, aber es könnte schon funktionieren.
Bin ich sehr gespannt, ob man das rausfinden wird dann, wie viele Leute da waren. Bei Jesus habe ich mich ja auch gefragt, sind da jetzt einfach nur Deutsche, die in Warschau wohnen? Dann waren da echt viele, die eigentlich kein Deutsch konnten und die das einfach für den Vibe halt krass gefühlt haben, aber halt irgendwie eine Connection hatten, warum das halt rübergeschwappt ist. Aber das stelle ich mir halt sehr, sehr schwer in den USA vor, dass das überhaupt rüberschwappen kann, weil die USA halt sehr, sehr viel, ne, also weil es sehr, sehr viel englische Musik einfach gibt.
Mein Rammstein haben es ja auch geschafft und die haben halt sehr einfache Wörter in ihren Texten und halt so ein krasses Image und ne, halt so diese Rockrichtung irgendwie und die sind ja auch international erfolgreich und so. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man das irgendwie mit einem Thiago vielleicht schafft. Also sehr, sehr abstrakt gedacht jetzt irgendwie, aber so Grundvoraussetzungen stimmen. Also Balla Balla, Balla Balla, so das kann ich auch mitsingen, wenn ich ein Ami bin, weißt du, so. Halt jetzt die Parts vielleicht nicht so krass, aber so.
Aber da hätte ich halt gedacht, so ein Thiago hat ja eine viel sanftere Stimme, so, also ne.
Gut, das
so,
ist auch
dieser Punkt, das haben halt viele bei Jesus gesagt, oder könnte ich mir auch vorstellen bei Rammstein, dass sie deswegen Rammstein feiern, wegen dieser Härte, dieses Ruffe, diese Rock, so dieser Vibe halt. Und das sehe ich bei einem Thiago nicht ganz, aber klar, vielleicht dieses Rappen auf Techno-Beats, auf schnellen Beats, auf elektronischen Sachen, Partisane und sowas, auf Beats auch, die man vielleicht von irgendwoher schon kennt.
Stimmt.
Wer weiß, vielleicht catcht das viele, ja.
Ja, also schauen wir mal, was dabei rumkommt bei Thiagos USA-Tour. Auf jeden Fall werden es, glaube ich, witzige Content Pieces, die da rauskommen, seine Stories, vielleicht auch Inspiration für neue Songs, vielleicht irgendwelche ultra wilden Features, mit denen niemand gerechnet hat, weil er jemanden in Amerika kennengelernt hat. Wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen und damit beenden wir diese Folge und in Folge 2 sprechen wir über Kool Savas neues Album, sein erstes Release aus dem neuen Album, dann ein ganz verrückter Move von OG Kimo und Funkvater Frank, die unter einem neuen Künstlernamen was released haben und es gibt zu guter Letzt noch ein Diss gegen Juju. Also wir hören uns gleich in der nächsten Folge wieder.